Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula.
Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zur bereits 25. Ausgabe von Calcio, der Podcast. Natürlich wieder nicht allein. Buongiorno, Lorenzo.
Hey, auch ein Buongiorno von mir. Krass, schon die 25. Folge. Nicht schlecht. Wir haben heute wieder ein paar interessante Themen für euch. Besonders fokussiert auf zwei Themen, die da wären. Einmal die Situation um Dybala und Juventus tatsächlich auch. Wie es mit der Mannschaft selber weitergeht und wie es auch um Dybala steht, genauso wie den Serie-A-Spieltag.
Du sagst es, hinter uns liegt ein spannender Spieltag in der Serie A. Roma, Atalanta, Napoli gegen Milan. Freunde des Calcio sind definitiv auf ihre Kosten gekommen und Juventus-Tifosi könnten eventuell wieder vom Scudetto träumen. Wir rekapitulieren die Topspiele des 28. Spieltages und beleuchten einmal die Transfersituation rund um Paulo Dybala und einen möglichen Wechsel innerhalb der Serie A. Dies und vieles mehr jetzt. Andiamo! Serie A, 28. Spieltag. Wir hatten da gleich zwei Topspiele. Ich würde sagen, wir beginnen einfach chronologisch. Und das war die Roma, empfing Atalanta Bergamo. Absolutes Topspiel natürlich an diesem Wochenende. Und wenn man mal so schaut, dann läuft es bei Atalanta derzeit nicht rund. Und das Spiel am Ende 1-0 für die Roma bedeutet auch für Atalanta weiterhin eine Talfahrt. Mittlerweile nur 6 Punkte aus den letzten 7 Spielen geholt. Ich glaube, so schlecht haben wir Atalanta die letzten 3-4 Jahre schon nicht mehr erlebt. Was ist da los? Woran kann es für dich da liegen?
Ich weiß nicht. Also wir haben ja jetzt auch so Abgänge erlebt, wie Robin Gosens zum Beispiel, der ja auch ein Schlüsselspieler der Mannschaft war. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles an Robin Gosens lag, aber ich muss auch sagen, dass, und darüber hatten wir in der letzten Folge auch schon geredet, dass Atalanta ja irgendwie nicht mehr ganz sich selbst zu sein scheint. Also es ist mehr ein Schatten seiner selbst der Saison, teilweise. Ich kann ehrlich gesagt nicht, ich weiß es nicht. Es ist mehr so wie so ein Problem bei Juventus. Du kannst das nicht ganz klar ausmachen, aber du weißt, dass es halt es liegt teilweise an der Verteidigung, wobei ich sagen muss, dass sie durch Demiral eher gestärkt wurde als geschwächt wurde.
Ja, sehe ich auch so.
Dann haben wir das Mittelfeld, was und den Angriff, vor allem den Angriff, der nicht mehr so ist wie in der letzten Saison.
Was natürlich,
also es gibt nicht mehr so viel Kreativität, habe ich das Gefühl.
Was natürlich aber auch damit zusammenhängen mag, dass Atalanta war ja eigentlich immer die Mannschaft, die mit ihrer ja wirklich sehr geilen Offensive die Spiele gewonnen hat, ne, viele Tore geschossen hat. Also wenn Atalanta eigentlich gespielt hat und gewonnen, dann sind schon mehr als 3 Tore gefallen. Aber in dieser Saison so ein bisschen auch vom Verletzungspech geplagt. Cabezas ist verletzt, Duvan Zapata ist verletzt und auch Iličić. Und Iličić hat ja auch so ein paar mentale Probleme, dem geht es da ja auch nicht so gut. Und ich glaube schon, dass das die Mannschaft auch trifft und auch am Ende des Tages beeinflusst. Ist halt
auf
schwierig,
jeden Fall. Ich denke aber auch
da auch sportliche zu fokussieren.
Ja, nee, also klar. Ich denke aber auch so Abgänge wie, also nicht nur Gosens, mir fällt gerade auch ein, dass Papu Gomez ja auch quasi rausgeschmissen wurde. Also durch diesen Streit mit dem Trainer damals ist er ja gegangen.
Da fing es irgendwie schon an zu bröckeln, ne?
Genau, da fing es ja irgendwie an zu bröckeln. Der war ja auch ist ja für viele noch eine Identifikationsfigur mit Atalanta Bergamo. Und das ist halt, ja, weiß nicht, also Also das haben wir damals, glaube ich, auch schon gesagt. Es ist schwierig, so jemanden rauszuwerfen beziehungsweise so wen gehen zu lassen. Das Gleiche befürchte ich tatsächlich gerade auch bei Napoli mit Lorenzo Insigne und auch mit der schwierigen Vertragsverhandlung mit Dries Mertens. Ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das ist eine ganz nette Parallele, weil das teilweise, es passiert ja echt oft sowas in der Serie A. Das sieht man ja, dass Leute, die jahrelang für den Verein gespielt haben, immer noch, also und Ikonen sind im Verein, trotzdem nicht sicher sind vorm Rauswurf.
Absolut, da stimme ich dir zu. Und wo du es auch eben angesprochen hast, die Defensive von Atalanta. Vor der Saison holte man Musso von Udine, man holte Demiral von Juventus, was ich persönlich auch extrem schade fand, weil ich Demiral als einen extrem starken Innenverteidiger sehe, der Juventus wirklich richtig gut getan hätte, gerade in Zukunft irgendwie in Kombination mit Matthijs de Ligt gesehen habe. Und da hat Atalanta schon sich wirklich sehr stark, verstärkt und dann natürlich viel Verletzungspech. Dazu kommt natürlich jetzt auch noch die Geschichte Robin Gosens nach seiner Verletzung direkt auch verkauft bzw. verliehen mit Kaufoption an Inter, direkter Konkurrent natürlich nochmal gestärkt und vielleicht auch das so in der Mannschaft. Ne? Man kennt es ja vielleicht auch selber, du spielst in einer Mannschaft, hast einen super Mitspieler und der geht dann zum Konkurrenten, dass du dir auch so ein bisschen denkst, ja, vielleicht ich auch. Und vielleicht mit dem Kopf nicht mehr ganz so bei der Sache ist. Glaubst du, dass bei Atalanta jetzt genau das droht so, dass im Sommer noch mehr Spieler gehen werden und alles, was Atalanta, was Gasperini aufgebaut haben, so ein bisschen sich zusammenfällt, obwohl jetzt gerade ein neuer Investor vor der Tür steht?
Ich denke schon, ja. Also das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Das wollte ich nämlich das wollte ich vor allem damit ansprechen, mit dem Abgang von Papu Gomez. Also du hattest ja, das war ja auch der Kapitän der Mannschaft so. Und wenn der geht oder beziehungsweise auch rausgeworfen wird, also es war ja mehr ein Rauswurf als ein freiwilliges Gehen, das hat ja auch schon mal, also das tut ja auch viel mit dir als Mitspieler, also dann siehst du halt, dass so jemand, der eigentlich unantastbar ist in der Mannschaft, einfach mal, also wegen einem Disput einfach mal rausgeworfen wird und zu Sevilla geht, dann hast du, wie du gerade eben gesagt hast, Roman Gosens, ein Schlüsselspieler, der auch einfach geht, so auch noch zum direkten Konkurrenten und ja, das vermittelt dem Personal, also den Spielern, ja nicht gerade den Eindruck, als wäre das ein Top-Team, wo alles geregelt und geordnet ist.
Vor allem, ich glaube, es vermittelt nicht den Eindruck, dass jetzt noch viel kommt. Also Atalanta hat unfassbar viel erreicht, von der Fahrschulmannschaft Serie B mittlerweile zu einem Team, das in der Champions League auch über die Gruppenphase hinaus des Öfteren kommt oder sich regelmäßig für die Champions League qualifiziert.
Das Viertelfinale auch damals gegen PSG.
Ja, und dann auch nur rausgeflogen. Meine Meinung dazu, es gab nur ein Spiel. Es gab kein Hin- und Rückspiel. Atalanta für mich damals halt auch klar im Nachteil. Es war ja Beginn der Corona-Pandemie, deswegen wurden die Regeln ja damals so ein bisschen angepasst. Ich glaube, Atalanta hätte es vielleicht sogar noch weiter geschafft. Und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt gerade der neue Investor noch mal ein bisschen Geld reinpumpen in den Verein, ist noch mal so der Versuch, noch einen draufzusetzen. Aber ich habe das Gefühl, Atalanta bleibt ein Spitzenteam, wird sich aber mit der Zeit so ein bisschen Richtung Roma, Richtung Lazio fügen. Also raus aus den Top 4, eher auf Platz 5, 6 immer pro Saison. Und das fände ich persönlich sehr schade, weil wir ja auch beide öfter davon gesprochen haben, Atalanta vielleicht irgendwann mal den Scudetto gewinnen zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde in der Bundesliga jetzt, um da eine schöne Parallele aufzugreifen, vergleichbar mit Leverkusen irgendwie. Leverkusen diese Saison zum
Beispiel. Auf die wir auch noch zu sprechen kommen.
Genau, ja, Leverkusen, ja, diese Saison, ich weiß nicht, ob ihr das halt
Platz
auch
drei.
Aktiv in der Bundesliga mitverfolgt. Genau, Platz 3. Und das hatte Atalanta damals ja auch. Ich glaube, Atalanta ist damals auf Platz 3 oder 4 gelandet.
Vizemeister, also da war wirklich sehr nah dran.
Ja, genau, und Leverkusen hat ja auch immer ab und zu mal diese Saisons, wo sie dann aber auch auf dem 7. Platz landen oder auf dem 6. oder auf dem 5. so. Und ich denke, da entwickelt sich Atalanta so hin. Also es ist so eine Mannschaft, mit der man halt rechnen kann, aber nicht zwingend muss. So. Das ist, also so habe ich das Gefühl, da entwickelt es sich gerade hin.
Kommen wir mal, würde ich sagen, ein bisschen von Atalanta weg und kommen mal dahin, auch das Team zu loben, das wirklich eine starke Partie gemacht hat. Und das ist eben die Roma. Das ist der zweite 1-0-Sieg in Folge, jetzt unter José Mourinho, also wieder zu 0. 1-0 gewonnen, sichere Sache. Und vor allem muss ich sagen, das Tor durch Tammy Abraham, eben ein absolutes Teamtor, also wirklich klasse herausgespielt, angefangen damit ja, dass Carstorp total wach ist, den Ball abfängt, den Ball nach vorne treibt, flankt, du hast ja das Spiel auch gesehen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten unserer Hörer sich auch irgendwie die Highlights angesehen haben mindestens. Wenn nicht, dann macht das unbedingt noch. Denn so wie Zaniolo die Flanke von Castorp runterholt, ist Zucker. Wirklich, wie er den Ball festmacht, mit ein, zwei Berührungen auf Tammy Abraham legt und der dann eben das Tor macht. Absolutes Tor, was man nur als Team so erzielen kann. Wirklich vom ersten Moment, wo Castorp wach ist, bis zu der Technik von Zaniolo und der Kaltschnäuzigkeit von Abraham. Und das, finde ich, hat man jetzt so ein bisschen gemerkt, ob die vielleicht den Mourinho-Fußball so langsam aufgenommen haben, so ein bisschen adaptieren. Und diese Kaltschnäuzigkeit, die auch damals Inter 2010 hatte, als sie das Triple gewonnen haben, genau das so ein bisschen bei der Roma ankommt. Natürlich noch nicht ganz, ne? Man guckt auf die Tabelle, man sieht, wo die Roma steht. Aber könnte in die Richtung gehen, oder?
Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Indiz dafür. Ich sehe auch manchmal so Clips von Mourinho, wie er auch, also Mourinho ist ja ein extrem guter Trainer, allerdings auch ein bisschen schwierig teilweise, beziehungsweise die Mannschaft muss richtig auf ihn eingehen können. Das liegt ja auch an der Mannschaft. Also teilweise hat Mourinho ja auch ganz verrückte Ideen und weiß ja auch ganz genau, was der Gegner halt machen wird. Und ja, das habe ich in dem Spiel halt auch gesehen. Also dass die Roma sehr gut auf den Gegner eingestellt war und auch ganz genau wusste, wie man offensiv agieren sollte. Deshalb fand ich gerade deinen Spruch, also beziehungsweise dein Dahinkommen zu die Roma adaptiert langsam den,
ja.
Genau, den Mourinho-Fußball fand ich ganz schön, weil ich hatte ein ähnliches Gefühl dabei. Aber mal schauen, ob sich das jetzt auch so festfährt. Das ist natürlich eine andere Frage.
Was natürlich ein großes Plus in dieser Saison ist bei der Roma, ist Tammy Abraham. Hat jetzt mittlerweile 20 Tore für die Roma in seiner Debütsaison. Das muss man sich auch mal vor Augen halten.
Ja, das ist der Hammer. Ja.
Eigentlich abgemeldet gewesen, ein bisschen gescheitertes Talent und jetzt wirklich eine Wiedergeburt in Italien, Wiedergeburt in der Serie A, schießt da wirklich alles kurz und klein und die Roma eben auch so verdientermaßen auf Platz 6 momentan, punktgleich mit Atalanta. Auf jeden Fall ein extrem wichtiger Sieg für die Roma. Gut, Atalanta hat noch ein Spiel in der Hinterhand, aber das sei mal dahingestellt. Und ein richtig wichtiger Schritt Richtung Europa League, was das Ziel der Roma einfach in dieser Saison sein muss. Und wenn man sich eben anguckt, wie sie spielen, auch sein darf. Zweites Topspiel am gestrigen Abend. Wir nehmen Montag auf, also Sonntagabend empfing der SSC Neapel den AC Mailand, Napoli, zu dem Zeitpunkt Tabellenführer. Das hat sich jetzt wieder gewandelt. Milan Tabellenführer, also es bleibt weiterhin oben einfach unfassbar spannend. Milan gewinnt 1-0, Olivier Giroud der Torschütze und ja, der Mann für die wichtigen Tore.
Ja, definitiv. Also die Situation war ja auch relativ gut von ihm gespielt. Ist ja aus dem Abseits gerade so rausgekommen, hat ja noch den Körperkontakt mit Koulibaly gesucht. Also sich so leicht...
Das war unfassbar clever.
Ja, genau. Also um das kurz bildlich zu erklären, Giroud stand im Abseits, es wurde zweimal aufs Tor geschossen von Milan, allerdings zweimal abgefälscht, Giroud kommt dann gerade aus dem Abseits raus, berührt den Innenverteidiger von Napoli, also Koulibaly, somit quasi eindeutig nicht im Abseits, drängt sich ein bisschen von ihm ab und also im Prinzip nimmt er ja den Schuss als Vorlage und fälscht ihn dann korrekt ins Tor ab.
Also genau, hält den Fuß
steht
perfekt
einfach
hin.
Ja.
Ja, aber genau das, was du eben angesprochen hast, diese Cleverness, die so ein Olivier Giroud, der auch mittlerweile, darf man auch nicht vergessen, das ist ein Weltmeister 2018 mit Frankreich.
Ja. Naja,
diese Cleverness, die er da hat, das hat mich wirklich beeindruckt. Im ersten Moment dachte ich auch, okay, abseits hat er sich nicht schnell genug rausbewegt. Aber als man dann die Wiederholung gesehen hat, siehst du, er sucht den Körperkontakt mit Koulibaly, drückt ihn so ein bisschen nach vorne und schiebt sich selber damit aus dem Abseits heraus. Also ohne Koulibaly zu faulen. Und ja, hat sich einfach so perfekt in die Position gebracht, um dann den Fuß reinzuhalten. Und dann ist auch für Ospina nicht zu halten, der wirklich eine starke Partie gemacht hat. Steht ja auch viel in der Kritik.
Ja, der hatte ja auch, bei einem Torschuss, das war ganz am Anfang, da hat, glaube ich, Tomori mit dem Kopfball aufs Tor geschossen. War natürlich, hat am Ende nicht gezählt, aber trotzdem war ein Hammerreflex.
Ja, absolut. Und
den Ospina da gezeigt hat.
Gerade wenn man sich anguckt, wie Ospina noch gegen Cagliari, daneben gegriffen hat, tut ihm es natürlich gut. jetzt wieder so ein bisschen die Spur zu finden. Trotzdem bleibt am Ende, Napoli holt nur 5 Punkte aus den letzten 4 Spielen und nutzt nicht die Patzer der Konkurrenz. Wir haben letzte Folge drüber gesprochen, unsere Folge auch so genannt, ne? Wer patzt im Titelrennen? Und genau das ist es. Milan, Inter, Juve lassen alle immer wieder Punkte liegen. Atalanta, ne? Aber es nutzt nie eine Mannschaft es konsequent aus. Mal gewinnt sie, nee, dann verliert sie nächstes Wochenende selber wieder gegen ein abstiegsbedrohtes Team und die Konkurrenz zieht wieder nach. Also es bleibt spannend und kein Team holt sich irgendwie den wirklichen Vorteil, weil wäre eine Mannschaft da oben konstant, hätte sie schon 20 Punkte Vorsprung.
Auf jeden Fall. Vor allem, wo du gerade von konstant beziehungsweise wirklich Durchsetzungsvermögen, also wo du es jetzt gerade ansprichst, das habe ich im Spiel von Napoli gegen Milan bei Napoli nicht gesehen. Also Osimhen hatte da teilweise Chancen, die er vergeben hat. Das war ja für einen Top-Stürmer seines Kalibers gruselig, muss ich sagen. Spooky. Und das ist ja in vielen Spielen so, dass das Durchsetzungsvermögen einfach fehlt, beziehungsweise auch oft irgendwie habe ich das Gefühl, dass da die Ideen oder die Laune halt einfach fehlen. Was die Serie A, so wie du ja gerade sagst, an sich ja deutlich spannender macht. Allerdings für die meisten Teams und Fans der Teams schade ist. Also muss einen ja wirklich ärgern.
Ich glaube, Insigne war das, der gesagt hatte in einem Interview, sie haben gerade einfach die Möglichkeit, sich unsterblich zu machen. Ne? Du kommst aus Neapel, du weißt, wie Fußball verrückt, praktisch wie eine Religion, die Leute dort in SSC Neapel leben. Und jeder Spieler, der da eine Meisterschaft holt, der wird in der Stadt selbst heilig gesprochen. Und Insigne weiß das, du hast es vorhin auch angesprochen, er geht im Sommer zu Toronto. Wie es mit Mertens weitergeht, weiß man nicht. Napoli plant den Umbruch. Und wenn sie dann in dem Jahr im Estadio Diego Armando Maradona den Scudetto holen würden, das wäre natürlich das Größte der Gefühle für die Spieler. Gerade für so Napolitaner, wie Insigne einer ist. Aber wie er selber auch gesagt hat, eben, wenn sie so spielen, wird sich keiner an sie erinnern.
Nee, also dann werden sie wahrscheinlich wie 2017, 18 wieder Vizemeister. Und das ist natürlich auch...
Ja, davon kannst du nichts kaufen. Frag Bayer Leverkusen.
Davon kannst du nichts kaufen, beziehungsweise davon, also, dann ist es halt immer so, ja, damals hätte man es vielleicht schaffen können, aber es ist halt auch nur eine von vielen Saisons, die sie es wieder nicht geschafft haben.
Exakt. So. Und also, gerade Osimhen wird ein Knackpunkt. Er ist ein unfassbar guter Stürmer, schießt unfassbar viele Tore, aber eben nicht gegen die Top 4.
Trifft ja, das gegen Juve, genau.
Milan. Das sind die Tore, die Juve, Napoli
Milan,
aber braucht.
Inter trifft er nicht. Nee.
Genau, die direkten Duelle gegen die Konkurrenz müssen gewonnen werden und damit du gewinnen kannst, ja, 3 Euro ins Phrasenschwein, musst du Tore schießen. So. Und wenn Osimhen das in den Spielen nicht abrufen kann, dann sieht es eben für Neapel so aus, wie es gerade aussieht.
Definitiv.
Und Milan befreit sich nach 2 Unentschieden in Folge gegen abstiegsbedrohte Gegner. Ne? Sie hatten gepatzt, aber jetzt wieder auf Titelkurs, Platz 1. Inter ist noch hinter ihnen, allerdings auch mit einem Spiel weniger. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber eben, Meisterschaft bleibt spannend. Und eventuell ist für Juventus auch noch was drin. Darüber sprechen wir aber nach einer kleinen Pause. Bis gleich.
Werbung.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Werbung Ende.
Zurück aus der Pause und nach Napoli, Milan, Roma und Atalanta wollen wir jetzt zu einem Team kommen, das eventuell noch Chancen auf den Scudetto hat. So, man munkelt es mal hier und da. Juventus Turin gewinnt gegen La Spezia. Bisschen unspannend mit 1-0. Oh, Cortomuso von Massimiliano Allegri. So macht Allegri einfach seinen Fußball bei Juve, oder?
Ja, und genau das hatten wir tatsächlich auch schon mal angesprochen. Das war ja auch das, was die Juve-Fans und ich und du auf jeden Fall ja auch vermisst haben. Dieses auch, also dieses Hauptsache, wir gewinnen, ist doch egal, wie es passiert. Hauptsache, man holt's, weil am Ende des Tages, sage ich dir ehrlich, ist so eine Mannschaft und Juve ist ja das Äquivalent, also das italienische Äquivalent zu Atletico Madrid. So, also es wird mit einem 1-0 gewonnen, aber es wird gewonnen. So, mein Gott, dann wird halt kein extrem schöner Fußball gespielt, ist natürlich manchmal nicht schön anzusehen, so, aber es wird die Pflicht erledigt.
Und wo wir gerade darüber reden, ich liebe einfach dieses Zitat von Massimiliano Allegri, es ist jetzt schon ein bisschen älter, aber es ist immer noch aktueller denn je. Damit seiner Pressekonferenz wurde er nämlich genau darauf ja angesprochen, ne? Warum immer 1-0, 1-0, 1-0, kein schöner Fußball. Und dann sagte er einfach, ihr wollt Entertainment, ne? Dann geht in den Zirkus, ich möchte 3 Punkte. Und das bricht es also ziemlich runter, ne? Hauptsache, der Sieg steht, egal wie, 1-0, egal 3 Punkte, braucht man, um Meister zu werden. Entertainment halt allein bringt es nicht.
Genau, man darf halt auch nicht vergessen, dass es halt ein Job ist, so. Für ihn und auch für die Spieler auf dem Platz. So, das heißt, angenommen, du würdest jetzt ganz normal zur Arbeit gehen, so, dann weiß ich nicht, machst dir halt den Tag schön, so, aber dann erledigst du halt nicht den Job. Weißt du, ich meine? Und dann am Ende wirst du halt gefeuert. Das gleiche geht halt für ihn auch. Dann ist der Tag zwar schön, dann spielen die halt super Fußball, aber dann machen sie halt, dann gewinnen sie das Spiel nicht. Jeder weiß, dass sie super Fußball spielen können. Das sind Profifußballer des höchsten Kalibers. Aber da muss dann am Ende auch das Resultat stimmen.
Und du hast es bei Mannschaften gehabt wie Atalanta, du hast es in den Saisons gehabt, wo Napoli weit oben stand. Die haben schön Fußball gespielt, aber am Ende war Juventus Meister. Und das bestätigt ja genau das, was Allegri gesagt hat, ne? Er wird bei Juve ja nicht dafür bezahlt, schön Fußball zu spielen. Das hatte man jetzt die letzten zwei Jahre versucht mit Sarri und Pirlo. Hat nicht funktioniert. Und Allegri wieder zurückzuholen, ist ja ein Zeichen dafür, dass Juventus sagt, okay, wir haben es versucht, wir wollten schön Fußball spielen, attraktiven Fußball, hat nicht geklappt, wir gehen wieder zurück zu dem, was wir können. Und das ist am Ende eben 1-0 gegen La Spezia gewinnen. War am Ende ein bisschen gefährlich, muss ich sagen. Juventus hat fast drum gebettelt. Spezia hat es auch echt gut gemacht, aber am Ende vom Tor ein bisschen, stehen am Ende auch unten drin, ne? Vom Tor dann eben nicht zwingend genug. So ein bisschen Glück für Juventus, das wäre gegen ein stärkeres Team, glaube ich, ein bisschen nach hinten losgegangen.
Ja, denke ich auch.
Jetzt ist natürlich die Frage, Juventus, 14 Spiele in Folge ungeschlagen, mit Vlahovic endlich wieder ein Stürmer im Team. Morata, ja, wie wir beide auch gesagt haben, der schafft die Räume, er gibt gute Assists, aber ein Torjäger ist er einfach nicht.
Der hat zwar jetzt getroffen, aber er ist ja auch genau, also da du ja Vlahovic vorne auch hast, also da wurde ja auch viel auf Vlahovic gezogen, dann es war ja ein Assist, der dann am Ende zu Morata kam und der dann halt auch abgeschossen hat. Also man darf nicht vergessen, er ist trotzdem noch ein Stürmer. So, das wollte ich damit sagen.
Er kann natürlich schießen, aber auch in dem Spiel eben bezeichnend, er ist natürlich mit seinem Tor, was er geschossen hat gegen Spezia, Matchwinner. Ne? Er schießt das 1-0, Juventus gewinnt, 3 Punkte, wichtig. Aber ich weiß nicht, es war irgendwie kurz vor Schluss, wo ein Ball von Cuadrado scharf reingebracht wurde. Und er steht da einen Meter, 2 Meter vom Tor und drückt das Ding einfach nicht über Linie und tritt über den Ball. Dann kommt dann doch der Morata in ihm wieder raus. Das dann, sind halt die Dinge, die er machen muss. Und dafür hat man jetzt Vlahovic. Also zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon ausgewechselt gewesen. Darf man auch nicht vergessen, ne? 7, 8 Spiele hat er jetzt für Juve gemacht. In Folge, ne? Es schlaucht natürlich auch einen Spieler. Gerade mit Hinblick auf Coppa Italia, Champions League und eben Champions League Qualifikation in Italien, dem muss auch mal eine Pause gegönnt werden. Und ich überlege gerade, stell dir jetzt vor, Juventus hätte zusätzlich zu 14 ungeschlagenen Spielen Federico Chiesa, einen fitten Paulo Dybala, einen fitten Giorgio Chiellini und einen fitten Leonardo Bonucci. Wo würde Juventus jetzt stehen?
Das sind natürlich jetzt so theoretische Annahmen. Klar, was wäre, wenn? Ich glaube, Juventus wäre, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder überläuft man sich selber. tut mir leid. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder überläuft man sich selber oder, also im negativen Sinne, das heißt, dass man zu viel Power halt nicht kontrollieren kann. Das sieht man auch oft genug, vor allem im Basketball, dass du halt so viel Star-Power halt gar nicht irgendwie auf den Platz kriegst. Oder sie überlaufen alle anderen Gegner. Das wären so die zwei Möglichkeiten. Allerdings muss ich sagen, haben wir gesehen, dass Paulo Dybala, Chiesa und das haben wir allerdings aber noch nicht mit Vlahovic wirklich gesehen, dass sie eigentlich gut harmonieren, aber wenn Vlahovic und Morata auf dem Platz stehen würden mit Chiesa, weiß ich, also man muss halt erst sehen, wie sie miteinander harmonieren, so. Das ist halt so die Sache.
Vlahovic und Chiesa kann man ja abschätzen, waren ja schon bei Florenz zusammen.
Klar, und stimmt, die haben auch sehr gut miteinander gespielt. Genau, aber da war kein Morata dabei. Beziehungsweise, wo ist der Platz für Morata?
Das klingt jetzt gerade so, die haben gut harmoniert und jetzt stellen Morata dazu. Uiuiui, mal gucken, ob es dann noch funktioniert.
Nee, also genau, klar, das meine ich nicht. Aber es ist halt noch ein Spieler, der so, also im Trio mitmischt. Wird es ein Trio sein? Wird es ein Duo sein? Das ist das, was ich meine. So, also die Frage ist, wie es halt am Ende ausgelegt wird, beziehungsweise wie sinnvoll es ist, am Ende Sachen auszulegen. Oder beziehungsweise deren Position auszulegen. Das hat man ja damals auch schon gesehen, dass, ich vergesse seinen Namen immer wieder. Der Schwede, der jetzt bei zu
Juventus.
Von Juventus zu Spurs.
Kulusevski.
Kulusevski, sorry. Kulusevski. Das hat man mit Kulusevski damals gesehen. Der sollte ja eigentlich eine Flügelzange werden. Ist es aber nie geworden. So. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht haben sie im Training nicht richtig miteinander harmoniert. Vielleicht war die Taktik einfach nicht für beide ausgelegt. Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen.
Ja, am Ende, wir schauen von außen rein, ne? Also wir wissen nicht, wie es in Juventus aussieht. Wir wissen nicht, wie es im Mannschaftsgefüge aussieht. Letztendlich darf man auch nicht vergessen, Kulusevski ist noch extrem jung gewesen oder ist er immer noch. Das hat vielleicht einfach nicht in den aktuellen Spielstil gepasst. Manchmal ist das eben so im Fußball. Bei Tottenham schlägt er ein. Muss man auch mal sagen. Das heißt, er ist ein feiner Fußballer und er wird auch seinen Weg im Fußball machen.
Ah, natürlich.
Leider ja nicht bei Juventus. Ist zwar, glaube ich, nur eine Laie, aber ja, wenn Tottenham die Kaufoption nicht zieht, keine Ahnung, wofür sie dann überhaupt ihn geholt haben.
Ja, nee, genau, aber das ist ja oft so im Fußball. Also du blühst manchmal auch bei einem anderen Verein unter einem anderen Trainer besser auf, wegen einem anderen System.
Ja, Trainer Antonio Conte, Sportdirektor Fabio Paratici und nein, wir reden nicht von Juventus Turin. So ein bisschen Vibes hat das, ne? Ja, aber auch bei Juventus eben, ne? Aus den eigenen Reihen kommt immer mehr nach. Die U19 beispielsweise, jetzt wo wir gerade drüber sprechen, hat es in der UEFA Youth League, also in der Jugend Champions League, gegen AZ Alkmaar geschafft im Elfmeterschießen und steht das erstmal im Viertelfinale. Ist Premiere für die Nachwuchsabteilung von Juventus. Also auch ein Indiz dafür, dass mittlerweile wieder gute Jugendarbeit betrieben wird und dass immer mehr nachkommt. Und das ist, was Juve braucht. Und im Kader haben wir Matthias Soule, im Kader haben wir Mali Ake, Fabio Miretti, Diego Stramaccioni. Das sind Namen, die von Juventus selber kommen. Und auch so langsam, gerade bei Allegri, dann und wann mal ein bisschen Spielzeit kriegen. Und gerade Ake finde ich einen extrem aufregenden Spieler für die Zukunft.
Ja, definitiv. Also es erinnert auch so ein bisschen, also ja gut, jetzt Barca ein bisschen weit hergegriffen, aber es ist halt so langsam wird wieder ein bisschen mehr Auge auf die jüngeren Spieler gelegt und das freut einen doch immer. Also es macht halt wirklich Spaß, weil dann siehst du nicht siehst du keinen Verein wieder hunderte von Millionen ausgeben, sondern dann geht's also wirklich darum, den besten Spieler im eigenen Verein zu finden und tatsächlich auch jüngeren Spielern mal wieder eine Chance zu geben.
Vielleicht wird mich jetzt der eine oder andere korrigieren wollen, aber der letzte Juve-Spieler, der es richtig hoch geschafft hat bei Juve, auch zu einer Legende vom Verein, ist, meine ich, Claudio Marchisio. Und wenn man sich das mal vorstellt, wie lange der einfach auch schon nicht mehr bei Juventus ist, hat der so ein bisschen, wie du Ruhestand selber gesagt hast. Genau, hat so ein bisschen die Vibes gehabt wie bei Barca, ne? Wo man auch wusste, okay, die letzten, die aus La Masia kamen, irgendwie Iniesta, Xavi, ist schon ein bisschen her. Jetzt kommt wieder was.
Beide aufgehört mit Fußball. Ja, also es ist
haben
halt
aufgehört mit Fußball und bei
Juve. Und Iniesta spielt, glaube ich, noch bei Vissel Kobe, aber das, ich meine, also gut, also das kann man jetzt nicht.
Aufgehört mit europäischen Top-Fußball, sagen
genau,
wir.
Ja. Genau, deshalb fiel mir da Barca gerade ein bisschen ein. Ja,
mit Gavi, also mal davon ganz abgesehen, Gavi, extrem feiner Fußballer. Also da hätte ich auch nichts gegen, wenn Juventus sich da mal ein bisschen bedienen würde. Aber ich glaube, da hat man keine Chance, derzeit einen Spieler zu bekommen. Wir haben jetzt drüber geredet, ob wir glauben, dass Juventus noch eine Chance auf den Scudetto hat. Bevor wir unsere finale Entscheidung dazu fällen oder Meinung. Hören wir doch einfach mal rein, was Juventus-Trainer Massimiliano Allegri dazu sagt. Der ist nämlich auf der PK nach dem Spiel gegen La Spezia gefragt worden, ob er denn dran glaubt, dass Juventus den Scudetto noch holen kann. Alles, was ich weiß, ist, dass Juventus heute erst einmal auf dem vierten Platz steht, weil wir unseren Vorsprung ausgebaut haben und Atalanta noch ein Nachholspiel hat. Aber wir haben noch 10 Spiele vor uns. Es wird also eine Situation sein, in der es uns an Spielern fehlen wird und unser Ziel ist es, unter die ersten 4 zu kommen. Wir versuchen, in die nächste Runde der Champions League einzuziehen und das Finale der Coppa Italia zu erreichen. Deshalb sollten wir also nicht zu voreilig sein. Es gibt zu viele Mannschaften vor uns und sie haben zu viele Punkte Vorsprung. Deshalb wiederhole ich, für uns ist das Thema Scudetto abgehakt. Massimiliano Allegri schließt die Meisterschaft also weiterhin aus. Bisschen ungewöhnlich, gerade bei Juventus, fino alla fine, jetzt schon zu sagen, am 28. Spieltag sind noch 9 Spiele zu gehen, dass Juventus nicht mit der Meisterschaft mehr zu tun haben wird. Was glaubst du, ist der Grund? Möchte er den Druck von seiner Mannschaft nehmen oder was könnte es für dich sein?
Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so ungewöhnlich. Also für Massimiliano Allegri ist das überhaupt nicht ungewöhnlich. Wenn man sich das mal so anhört in den letzten Jahren, auch da, wo gerade 2017, 18, wo Napoli lange auf dem ersten Platz war, hat er auch gesagt, es wird nichts mehr. Also ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen so ein Negativansporn, so, ja, ey, das klappt eh nicht mehr. Oder also so ein bisschen so Druck von den Schultern wegnehmen, weil man als Underdog, also kenne ich ja selber auch, wenn dein eigener Trainer sagt, dass du der Underdog bist, dann hat man, glaube ich, also du hast weniger zu verlieren und du hast mehr Bock, den anderen zu beweisen, dass du es, also dass du es doch schaffen kannst. Und ich glaube, das, also ist ja immer so ein bisschen, Massimiliano Allegri ist ja als Trainertyp eher der Skeptiker. Also es geht ja mehr so drum, so, ey, wir sind sehr realistisch, das war ja schon immer, sehr realistisch. Fast schon auf der Grenze zum Pessimismus. So, das hat er ja, das macht er ja oft. So, und ich glaube, das ist so eine, also ich glaube, das ist wieder taktisch, macht er das wieder relativ klug, und möchte seiner Mannschaft weder zu viel auf die Schultern legen, noch irgendwie einen Höhenflug verschaffen. Also ich glaube, der ist da immer so ein bisschen, hey, bleib mal auf dem Teppich und
ich hätte das ist dann aber eher gedacht, dass er vielleicht solche, ja, Trainerphrasen, Floskeln rausbringt wie: wir schauen von Spiel zu Spiel oder darüber wollen wir uns jetzt keine Gedanken machen, irgendwie sowas. Aber so die Meisterschaft komplett auszuschließen, hat mich doch ein bisschen überrascht, gerade auch, weil Paulo Dybala ja gesagt hat, dass, ja, sie sind Juventus und es liegt eben in der Juventus-DNA, immer alles gewinnen zu wollen und er die Meisterschaft auf jeden Fall noch nicht abgeschrieben hat. Klar, ist das vielleicht ja. Genau das, was Allegri erreichen wollte?
Nein,
so,
definitiv
dass die Spieler
nicht. Also es dürfen
von selber drauf kommen und sagen, nee, komm, ja. Das irgendwie versuchen wir es noch.
Also klar, also ich muss aber auch sagen, wenn einer das sagen darf, dann sind das die Trainer, dass es nicht mehr funktioniert. Als Spieler ist es nicht deine Aufgabe zu sagen, hey, ja, wir schaffen das nicht mehr. Das ist ja Quatsch. Weil vor allen Dingen Dybala, der ja auch Kapitän der Mannschaft ist, oft zumindest, angenommen, er ist nicht verletzt. Oder Chiellini
auf dem Platz steht. Ist der zweite Kapitän bei Juventus, ne? Darf man auch nicht vergessen. Paulo Dybala ist zweiter Kapitän, ist die Nummer 10.
Ja, also er muss seine Mannschaft und seine Mannschaftskameraden ja motivieren. Also er muss ja sagen, hey, wir gewinnen das Ding noch. Und wenn, wie gesagt, wenn einer sagen darf, das klappt nicht mehr, dann ist es Allegri und nicht er. Das gehört ja auch noch ein bisschen mit dazu, weil stell dir vor, dein Kapitän würde sagen, ja, das schaffen wir nicht mehr. So. Dann ist ja, wäre ja ein bisschen verwunderlich, so, okay, als Spieler schwierig.
Die Aufgabe des Kapitäns ist ja eigentlich, eben die Mannschaft zu motivieren, das Maximum aus sich rauszuholen. Und das
genau,
ist in dem Fall ja der Scudetto. Und man darf auch nicht vergessen, Juventus ist ja noch, tanzt ja noch auf allen 3 Hochzeiten: Coppa Italia, Champions League und Serie A.
Ja.
Und da wird man sich, glaube ich, nichts schenken. So, und Jetzt wird das Triple geholt. Ich sag wirklich, wenn Juventus das Triple holt, vergesse ich mich. Aber gerade, wo wir drüber sprechen.
Ja, das wäre schon also extrem beeindruckend.
Aber jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, Paulo Dybala macht Ansage bei Juventus, dass er da noch an was glaubt. Aber irgendwie sieht es bei Dybala ja nicht danach aus, dass er nächstes Jahr noch in schwarz-weiß gestreiften Trikots rumläuft. Außer geht zu Newcastle. Ja. Denn Juventus und Dybala haben im März, wo wir uns gerade befinden, immer noch keinen neuen Vertrag ausgehandelt. Und Dybala ist derzeit, ja, darf neue Angebote sich anschauen und darf sich für einen neuen Verein entscheiden.
Ja, sein Vertrag geht ja nur ein halbes Jahr, ne?
Ja, Dybala ist im Sommer ablösefrei. Und wie ein Spieler, der die Nummer 10 bei Juventus trägt, der zweiter Kapitän ist, wieso der ablösefrei ist, ist eine gute Frage. Also ich habe da so ein bisschen meine Theorie, wenn ich die hier einfach mal teilen darf. Ist, dass Juventus, also laut Romeo Gresti, der sich bei Juventus ja sehr gut auskennt, sind Juventus und Dybala sich ja vor einiger Zeit schon einig gewesen. Circa 8 Millionen plus 2 Millionen Boni. Dybala wollte seine 10 haben. Wäre damit auch d'accord gewesen. Und jetzt hat Juventus sich entschieden, das Angebot zurückzuziehen, ihm ein neues zu geben, dass da auf einmal nur noch 7 Millionen und 2 Millionen Boni beinhaltet, also 1 Million weniger und der Vertrag über 3 Jahre. Ich glaube nicht, dass es Juventus hierbei ums Geld geht, weil wir reden hier von 1 Million Euro pro Jahr beim 3-Jahres-Vertrag. Es geht, glaube ich, da eher darum, dass Juventus Dybala durch die Blume sagen will, wir wollen nicht mit ihr verlängern. Wir machen es, weil du ein verdienter Spieler bist, aber wir behandeln dich gerade ziemlich respektlos und vielleicht suchst du dir einen neuen Verein.
Also das wäre extrem schade, weil Dybala ist ein Weltklasse-Spieler, den Juventus ich genauso braucht. Egal, ob, also wenn auch wenn er von den Verletzungen wiederkommt, ist er ja wie neu. Also und der ist ja jetzt auch schon wieder Spieler des Monats geworden im Januar.
Aber von Juventus-Fans gewählt. Und das fand ich auch so interessant. Der ist von den Juventus-Fans gewählt worden, weil die lieben Dybala. Eben.
Der Verein
vielleicht nicht mehr. Und
Aber Dybala liebt ja auch eigentlich Juventus und die Fans. Das Problem ist allerdings die Führung. Und das ist das auch, was viele oft nicht sehen, ist halt, wenn du dich mit der Führung nicht verstehst oder mit dem Trainer, hat das nichts mit dem Verein zu tun, wenn du dann gehst, sondern es hat was damit zu tun, dass deine Situation aktuell nicht mehr für dich geschaffen ist.
Aber Juventus ist eigentlich auch,
ich wollte halt sagen, jetzt wo du es gerade angesprochen hast, mit durch die Blume sagen, hey, wir wollen dich nicht mehr, das wirkt gar nicht mehr so unrealistisch, weil jetzt wo ich so drüber nachdenke, also diese 1 Million abzuziehen, macht ja keinen Sinn. Also das ist ja die größte Frechheit ist es, sich auf etwas zu einigen, das zurückzuziehen und dann weniger zu geben. Ob es jetzt 5 Euro oder 1 Million sind,
Geld, es
ist
geht
egal.
Ums Prinzip.
Das ist einfach, also das ist eine Respektlosigkeit.
Die Frage ist,
das ist unglaublich. Ja, das
die Frage
ist, schon,
ist, worum geht es Juventus? Ne? Ja, geht es irgendwie darum, dass man einen Umbau voranbringen möchte, den er nicht eingeplant ist? Ja. Geht es darum, dass Juventus einfach dieses Gehalt nicht mehr zahlen möchte, nicht mehr zahlen kann? Ne? Finanziell steht der Club ja durch Corona auch nicht so rosig da. Und durch den Ronaldo-Transfer.
Ja, auch durch Ronaldo damals, ne? Also durch diese enormen Ausgaben an Gehalt.
Ich komme nicht damit klar, dass unser Verein, wir sind Juventini, sich so gegenüber einem Spieler verhält, der so viel für den Verein getan hat. Dann sagt man ihm, das geht nicht,
können
das Gehalt nicht zahlen, was auch immer, wir möchten einen Umbruch machen. Aber ist wirklich wie im Kindergarten zu regeln, finde ich respektlos. Und da bin ich auch auf Paulo Dybalas Seite und wäre ihm nicht mal böse, wenn er geht.
Jetzt, nee, auf gar keinen Fall. Also böse wäre ich ihm auch nicht. Aber jetzt, wo du es halt wirklich angesprochen hast, hat es mir gerade noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, und das ist es, ich bin jetzt nämlich total auf deiner Seite. Ich glaube, das ist es. Sie setzen zu viel auf. Also, sie haben jetzt Vlahovic geholt, der extrem Durchbruch hat. Dann haben sie Chiesa davor.
Der extrem teuer war.
Wie bitte?
Und der extrem teuer war.
Der extrem teuer war, klar. Hat man Chiesa geholt vorher, der auch einen extrem Durchbruch hatte. Dann hat man jetzt Spieler abgegeben. Es funktioniert wieder. Und Dybala ist keine Schlüsselfigur in diesem Funktionieren. Wo man dann denkt, hey, den kann ich ersetzen, aber das ist genau das wie bei Morata, was viele nicht verstehen, der ist nicht da, um extrem krassen Fußball zu spielen, der ist da, um der Mannschaft zu helfen. Und das gleiche ist Dybala halt auch wenn er halt nicht viel macht auf dem Platz, der ist da, um die Räume zu öffnen, alles drum und dran. Und ich glaube, sie wollen ihn loswerden, oder wenn sie ihn loswerden wollen, ist es, glaube ich, weil sie denken, dass sie auch ohne ihn klarkommen. Also, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt Chiesa und alles drum und dran, da sparen wir noch Geld und alles, was auch immer. Und jetzt kommen wir ohne dich klar. Das könnte ich mir vorstellen.
Aber wie kannst du denn einen Spieler wie Paulo Dybala auch überhaupt nur in Erwägung ziehen, ihn ablösefrei ziehen zu lassen?
Das
verstehe ich nicht. Ja, und wie wir gerade selber. Jetzt wird es halt nochmal interessant, deswegen sprechen wir es auch heute an, denn der Berater von Paulo Dybala ist endlich in Turin, Jorge Antun, ist in Turin gelandet und soll sich jetzt mit Juventus in den kommenden Tagen eben nochmal unterhalten, nochmal einen neuen Vertrag aushandeln, wird sich also jetzt wahrscheinlich demnächst mal entscheiden, wie es weitergeht. Jetzt kommt aber das pikante Detail und da, wo ich eben gesagt habe, dass ich Dybala nicht böse wäre, wenn er Juventus verlässt, jetzt kommt da so ein kleiner Twist rein, denn es klopft ein Verein an, wo ich ihm sehr böse wäre, wenn er dahin geht. Und das ist Inter Mailand, denn angeblich soll sich der Berater von Dybala vor dem Treffen mit Juventus, mit Inter und Marotta
ich sag aber getroffen ehrlich, haben. Das würde ich auch verstehen. Ich verstehe, dass du ihm böse wärst, aber ich würde es verstehen aus dem einfachen Grund, dass wenn dein eigener Verein dir so wenig Respekt entgegenbringt, der größte Konkurrent anklopft, man, was hast du denn da noch zu verlieren? So, weiß ich meine, klar, die Fans und alles drum und dran, das ist eine Sache, aber die andere Sache ist, du willst Verein, also der Führung, ja auch zeigen, hey, wenn ihr mir nicht wollt, dann gehe ich zum größten Konkurrenten, der aktuell, so muss man sagen, sowieso besser ist als ihr, also weil Inter ja eine deutlich bessere Saison hingelegt hat als Juventus bisher. Das ist ja auch eine ganz schön krasse Botschaft. Also, ich weiß nicht, Fußball ist ja oft so
eine Möglichkeit.
Wir haben ja auch oft drüber geredet, über Spieler, die ihren Verein wechseln und dann halt genau in dem Spiel gegen den Verein auch wieder treffen und alles drum und dran. Also, ist alles so eine Art Botschaft, die hier gesendet wird.
Was aber eben besonders interessant ist, Inter bietet angeblich 7,5 Millionen plus Boni für 5 Jahre, ergo also mehr als Juventus plus längere Vertragslaufzeit, gibt also auch Planungssicherheit für Dybala. Mit Marotta versteht er sich ja sowieso gut, holte ihn ja 2015 von Palermo zur alten Dame. Und sportlich eben, wie du gesagt hast, macht's auch Sinn, ne? Klar. Inter ist ein Team, das spielt um den Scudetto mit, Inter ist ein Team, das will in der Champions League die Jahre jetzt die Folgen immer mehr erreichen. Aber eben auch das, was du gerade vor 10 Minuten angesprochen hast. Paulo Dybala liebt die Fans lieben Paulo Dybala. Und dass Dybala bei Juventus ist, liegt viel an den Fans. 2020 war das im Sommer so. Juventus hatte sich entschieden, Paulo Dybala gehen zu lassen. Das hat Fabrizio Romano bestätigt. Und war sich auch mit Manchester United einig. Aber Dybala hat ein Veto eingelegt, weil Dybala bei Juventus bleiben wollte. Und das haben ihm die Fans auch super hoch angerechnet. Weißt du, Juventus braucht Spieler, die sagen, ich möchte für diesen Club auflaufen. Ne? Man hat viele Spieler, ich nenne jetzt beispielsweise Rabiot oder auch Ramsey, wo du nicht dieses Gefühl unbedingt immer hast. Und bei Dybala, wenn er sagt, wir holen den Scudetto, wenn Dybala sagt, nein, ich möchte den Verein nicht verlassen, auch wenn ihr das wollt, ich möchte bei Juve bleiben, dann sendet er für die Fans natürlich eine Botschaft von, ich liebe diesen Club. Und ich weiß nicht, ob er so wie er mit den Fans bei Juventus ist, es wirklich durchzieht und zu Inter geht, weil er genau weiß, was das bedeutet. Ich glaube eher und ich hoffe es auch irgendwo, dass der Berater von Dybala ja, es für seine Taktik benutzt. Ne? So Juventus zu sagen, ey, geht auf unsere Forderung ein, ansonsten, wir haben hier noch Inter Mailand und ihr wollt doch ganz sicher nicht, dass der dahin geht. Mal gucken. Barcelona Atletico sind auch noch im Rennen, also bleibt auf jeden Fall spannend. Und um beide Fragen zu beantworten, ich sag, Juventus ist nicht raus aus dem Scudetto, aus dem Meisterschaftskampf, aber ich glaube nicht daran, dass Juventus ihn holen wird. Auch klar, fino alla fine, ich wünsche es mir, ich hoffe darauf, aber die Konkurrenz ist auch einfach zu stark in diesem Jahr und Paulo Dybala hoffe ich einfach darauf, dass man sich bald einigt.
Ich sehe das eigentlich 1:1 genauso wie du. Also es ist halt, ja, doch, nee, ich habe dir nichts hinzuzufügen. Sehe ich genauso.
Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und sprechen dann die letzten 2-3 Minuten meinen kleinen Ausblick auf die kommende Champions League.
Werbung. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Zurück aus der Pause. Wir haben noch ganz kurz einmal Liverpool-Inter anzusprechen. Am Dienstagabend in Anfield, Hinspiel 2-0 Liverpool. Ja, ganz kurze Einschätzung von dir. Kann Inter das noch drehen in Anfield? Unfassbar schwierig, oder?
Ja, da haben wir letzte Folge schon drüber geredet. Ist eigentlich eine Sache, also keine Sache der Unmöglichkeit, aber extrem schwierig. Ganz schon langsam dran.
Und in Anfield hat Inter auch noch nie gewonnen. Gab zwei Niederlagen, 65 und 2008. Ich glaube auch nicht, dass es diesmal anders wird. Dafür ist Liverpool zu stark und hat auch im Hinspiel gezeigt, dass sie einfach zu eiskalt vom Tor sind, was Inter einfach in der Champions League nicht war und ja dementsprechend zu den Favoriten auf den Titel gehören. Wer vielleicht eher für Italien europäisch was holt, ist Atalanta Bergamo. Die spielen gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen und Atalanta, du hast sie ja vorhin miteinander verglichen, sind sich sehr ähnlich. Genau. Das heißt, wird eine spannende Partie. Atalanta hat zuvor in der Zwischenrunde Olympiakos ausgeschaltet. Leverkusen sehr souverän bisher in der Europa League und beide Mannschaften zählen zu Favoriten. Das Hinspiel am Donnerstag, wer verschafft sich den ersten Vorteil?
Schwierig. Ich sag, aktuell ist Leverkusen ein bisschen besser. Deshalb, ich würde auf Leverkusen tippen, tatsächlich.
Ich glaube, Atalanta setzt sich im Großen und Ganzen durch. Hinspiel mag ich gar keinen Tipp abgeben. Sonst wäre noch die letzte Frage an dich. Vitesse Arnheim, AS Roma, Conference League. Macht Mourinho seinen Run weiter? Oder?
Ja, doch. Ich denke schon.
Ja? Aber Vitesse ist Sechster in der niederländischen Liga. Also ich glaube, da ist wirklich was drin.
Ja, denke ich auch.
Ja, das war der ganz kurze Ausblick wirklich nur. Wir beschäftigen uns in der nächsten Folge ausführlich mit den Partien, werden die besprechen. Und ich bedanke mich bei dir, Lorenzo, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Das Danke geht gleich wieder so zurück. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern wieder fürs Einschalten und wir sehen uns dann bei der 26. Ausgabe. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.